Teil 5.4. Sparparade.
Man wollte nicht so wahnsinnig viel Geld dafür
ausgeben. Ja, das ist, glaube ich, also entweder, das wissen wir jetzt alle nicht, ob die gleichen Leute an anderer Stelle mehr Geld pro Tag, pro Stunde verdient haben. Aber von zweien, also von zwei bis dreien, weiß man es ganz genau, dass die auch an anderer Stelle gearbeitet haben. Der Produktionsleiter, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die machen eher sowas wie Veranstaltungskaufmann, lernen in dem Zusammenhang auch so bestimmte Sicherheitsfeatures kennen und machen dann sowas wie Veranstaltungsmanagement und manchmal auch Veranstaltungssicherheit. Und eins kann ich schon mal sagen, von diesen, ich sage jetzt nicht, wer ist wer, aber von diesen Angeklagten, ich nehme jetzt mal nur Produktionsleiter und technischer Leiter, Tournee mit den Berliner Philharmonikern und wesentliche Aufgabe beim Weltjugendtag. Unser Papst kommt nach Köln und Umgebung und dann sind riesige Gottesdienste in Kerpen. Das war auch nicht alles unkritisch. So, da ist eben nichts passiert. Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass jemand, der nun da irgendwie den Papst und seine Pilger vernünftig durch Köln und Umgebung geleitet hat, dass der anschließend, wenn Herr Schaller sagt, willst du für mich Love Parade machen, sich irgendwie für einen halben Preis verkauft. Mhm. Vielleicht sind das die üblichen Preise. Wir haben ja noch einen weiteren. Das ist dieser Mensch, der Vorgänger von unserem Produktionsleiter war, Mario mit Vornamen, der hier auf diesen Love Parades dann der Mann für die Floatstrecken ist, der dafür sorgt, dass die Floats nicht liegen bleiben und fahren. Von dem haben wir auch, der hat das mit so einer Unterfirma gemanagt, die Floatstrecke. Von dem haben wir auch ein recht detailliertes Angebot, das haben wir vielleicht jetzt nicht so im Kopf. Da aber hier unsere leitenden Leute, technischer Leiter, Produktionsleiter, die ganzen Dinger durchgewinkt haben, kann ich mir nicht vorstellen. Und der hat eine große Eventagentur, dieser Float-Verantwortliche in Berlin und macht das seit vielen, vielen Jahren, seit 20 Jahren oder sowas, nicht mit Angestellten, aber mit Honorarkräften. Ich glaube nicht, dass es so unterm Strich eine Billigproduktion war. Also ich habe jetzt heute, wo kam die Zahl, was kostet denn so Zäune zu mieten für so ein Event? 108.000.
Ja, wo Zweit- und Drittfirmen ins Spiel kommen, das ist der teuer. Ja. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich meine auch gar nicht so sehr die unbedingt direkten Honorare der Leitung. Aber wenn du dir mal die Subalternen anguckst, das war nicht viel, was die da bekommen haben.
Nee, darunter.
Und das vor allen Dingen, weil sie ja auch nur, sie waren ja, entweder waren sie nur befristet beschäftigt, für dieses Projekt gebunden, beziehungsweise sie waren halt Honorarkräfte. Ja, wie gesagt, also es geht mir gar nicht so sehr um die Honorare für die Führungsebene.
Drunter meinst du, fällt es schnell ab, da würde ich dir auch
da
zustimmen.
Da fällt es verdammt schnell ab und das eben für eine befristete Beschäftigung, wo ich entweder, dann kriege ich halt auch nur, in Anführungsstrichen, ich will den Menschen ja nicht ans Zeug flicken oder halte das für ehrenrührig, aber dann kriege ich halt auch nur einen Koch. Dann kriege ich keinen ausgebildeten...
Ja, das ist die spannende Frage, ob ich überhaupt... Also im Prinzip ist das Interessante, dass der überhaupt da eingesetzt wird. Also es gibt jetzt hier den Koch, der Chef Zaunbau ist. Ich habe heute so ein bisschen rechts und links heute Morgen um 6 von dem gelesen, weil er dann noch so gab. Und der Richter hat dann auch ein, zwei Dinge eingeführt. Da gibt es zum einen diese große Firma Dammann. Es gibt ein weiteres Problem übrigens, nämlich ein Teil der Zäune ist am Wochenende vorher, rahmt er die ganze scheiß Autobahn mit den Fahrrädern ein. Das heißt, die können das eigentlich erst am Montag nach den Fahrrädern von der Ruhr-Schnellweg abbauen und dahin bringen. Das heißt, dadurch ist die Aufbauperiode für einige der Zäune recht klamm, weil die Firma Dammann sich dieses Geschäft an der Autobahn auch nicht hat entgehen lassen. Da kommt ein Teil erst spät und die bringen natürlich auch ihr Aufbaupersonal mit. Und das kommt natürlich auch erst, nachdem das Zeug wieder an der Abfahrt, bin ich nämlich mit dem Fahrrad draufgefahren, Mühlheim, Winkhausen, Essen, Borbeck, Und dann war ich froh, als ich wieder raus war von der Autobahn.
Es war schon voll, ich war zu Fuß unterwegs, voll. Nicht mit dem Fahrrad.
So, also das muss man auch noch sehen, die Dinger sind gar nicht da. Und natürlich hat so eine Firma Dammann, die baut also Vereinzelungsanlagen vor den Bundesligaspielen auch, was weiß ich alles was, die haben eine gewisse Routine. Jetzt hier unser Koch ist eigentlich sicherlich nicht der, der die beaufsichtigt. Also gibt es eher auch so Aussagen, der machte sich immer nur wichtig, der hatte keine Ahnung und so. Das ist schon einigen aufgefallen. Aber irgendwie ist er dazwischen gesetzt worden. Irgendwie ja auch, damit unser technischer Leiter nicht dafür verantwortlich ist. Ne? Weil ja, sonst müsste der ja kommen und sagen, jetzt will ich ja mal gucken, wie meine Vereinzelungsanlage, der hat schließlich die ganzen Pläne gemalt, der hat auch die Pläne zugeliefert. Der Staatsanwalt Mühlhoff sagte heute, es gäbe offensichtlich Abweichungen, habe ich aber auch noch nicht, bin heute mal wieder zu ihm hingetrippelt. Es gäbe Abweichungen zwischen den Bauplänen, also dem, was er hier so hatte, um aufzubauen, und den genehmigten Plänen am Bauern.
Nichtsdestotrotz erscheinen mir diese Honorare, die da gezahlt worden sind, nicht besonders üppig, sagen wir es mal so.
Gut, wir sind ja nicht daran gehindert, hier nochmal eine eigene Session zu diesem Dokument zu machen. Warum sollen wir nicht mal gucken, ohne Namen zu nennen und mal ein paar Preise nennen? Das ist ja für den Hörer nicht uninteressant zu wissen, für was waren denn da die Leute engagiert? Und erst danach kann man sich eine eigene Meinung bilden. Ne? Also ich erinnere mich so dunkel, dass es irgendwie, ich hatte mal ausgerechnet, dass wenn einer so 20 Tage arbeitet, aber zum Teil haben die ja auch die Wochenenden dann noch dazu gearbeitet, hätten sie, glaube ich, und das ist natürlich nicht exorbitant, hätten sie, glaube ich, so zwischen 7.000 und 9.000 Euro gehabt. Das ist für einen Freiberufler nicht so grässlich viel. Schon eine Sekretärin davon zu bezahlen, ist eher unmöglich. Aber wir sollten uns in dieser Beziehung, weil das ist sicherlich das größte Unternehmen, diesen langjährigen Produktionsleiter, der dann in diesen Jahren der Flotbeauftragte ist, von dem mitten aus Berlin ins Ruhrgebiet anreisen mit mehreren Angestellten, sollte es mich jetzt extrem wundern, wenn der sich da für diesen Job unter Preis einkaufen ließe. Aber letztendlich müsste man, wenn mal jemand finden, der sich da wirklich gut auskennt. Aber das generell, ich wüsste auch nicht, wer dann eigentlich den Lohndrücker gespielt haben sollte.
Also, na, wenn man natürlich nicht weiß, ne? Wie viel es da zu verdienen gäbe, ja, aber dann fängst du nicht erst an, großartig zu recherchieren. Dann findest du das erstmal cool, dass du nicht mehr Koch sein musst und du bist als gelernter Historiker erstmal froh mit Gelegenheitsjobs, klar, dass du mal was Ständigeres hast. Also insofern
ist das natürlich... Ja, und dann verdienst du mal 5.000 Euro in den nächsten 4 Monaten und damit ist da eine etwas größere Reise gesichert. Also so kann man das ja auch sehen. Man muss das immer in Bezug auf eine Biografie sehen, ob dieses Geld da dem Zweck dient, den derjenige, der den Job macht, damit erfüllt sehen will. Ne?
Also für mich ist halt relevant, wenn das branchenübliche Honorare wären, dann hätte man sich ja auch jemand Erfahreneres holen können.
Ja, wenn es die gibt. Also die Frage ist, um jetzt nochmal auf den Zaunbauer zu kommen, der bekanntlich vorher Koch und jetzt Restaurantfachmann im selben Haus ist und das seit über 10 Jahren, und ansonsten mit Zaunbau und Ähnlichem nichts zu tun hatte, aber auch gar nichts. So, jetzt hat er irgendwie so ein Auskommen als Restaurantmensch. Und wenn der jetzt natürlich an so einem Wochenende, weiß es nicht, wo der honorarmäßig lag, aber das können wir, glaube ich, nachschlagen, wenn der jetzt zusätzlich zu seinem Koch netto erstmal Cash auf die Hand, muss er natürlich versteuern, wir wissen aber auch, nicht jeder versteuert. Wenn der jetzt nochmal für so ein paar Wochenenden am Ende eines weiteren Monats und indem er seine Schichten geschickt legt in der Gastronomie, ich sag mal 4.000, 5.000 erstmal brutto für netto hätte, dann kann das für den als Koch erstmal sehr interessant sein. So, ob jetzt irgendwo unter Gottes weiter Ruhrgebietssonne ein echter, besserer, hauptberuflich sich mit Zäunen befassender Typ sitzt, der jetzt auch Zäune aufgebaut hätte, aber für Doppelte, weiß ich gar nicht. Ich habe es sonst so verstanden, dass es eine ganze Reihe von Gewerbetreibenden gibt, die sich zu Hause ein vernünftiges Lager haben, wo sie sich solche Zäune der verschiedensten Bauart hinlegen und dann entweder als Subunternehmer der Großen wie Dammann oder aber selbstständig für ein kleineres Event quasi mit Mann und Gitter für einen bestimmten Zeitraum vielleicht sogar planen, aufbauen, abbauen und quasi die Hardware liefern. Diese Leute gibt es. Und natürlich kann ich auch, wenn ich ein vernünftiger Veranstaltungsleiter bin und ich will jetzt auf irgendeiner Wiese hier in irgendeinem Park ein Festival machen, dann kann ich das auch planen und dann kann ich auch so einen Dienstleister kommen lassen und sagen, pass mal auf, hier ist meine Zeichnung. Was kostet das denn für 14 Tage? Aufbau, Beaufsichtigung, Abbau und so fort. So. Und dann kann ich vielleicht, wenn ich den Vertrag vernünftig gestalte mit dem Zaunbauer, mir auch meinen eigenen Zaunbauer sparen. Wenn ich jetzt natürlich gleich einen ganzen Güterbahnhof bespielen will, komme ich da auch als Individuum an meine Grenze. So, und immer ist spannend, und da muss man sich dann wirklich die Verträge durchlesen, wer verantwortet eigentlich was. Und dann darf es eben nicht passieren, dass der Zaunbau, der bei der Stadt genehmigt wird, ein anderer Zaunbau ist als den, den ich meinem Subunternehmer zum Aufstellen gegeben habe. Dann gibt es noch so Feinheiten, wie werden diese komischen Bauzäune beplant? Haben die einen Sichtschutz? Kann man da durchgucken? Offensichtlich hat man mal eine ganze Reihe beplant, die standen dann aber nicht so fest. Dann kam starker Wind, fing sich in der Plane, die Dinger fielen um. Dann hat man die Planen wieder runtergeholt. Und am Veranstaltungstag hat die Polizei entsetzt gesehen, die sind ja gar nicht beplant. Kaum fahren die Leute langsam in den Duisburger Hauptbahnhof ein, sehen die schon, ah, da hinten ist ja das Veranstaltungsgelände, nehmen nicht die Umwege durch die Stadt, sondern laufen quer über die Gleise. Deswegen hat man am Morgen die ganzen Planen, die man vielleicht wegen Windlast und Fallen um runtergemacht hat, hektisch wieder drauf gemacht. Und so kann man an allen möglichen Ecken sehen, ja, da wird mit heißer Nadel gestrickt, ja, da ist bestimmt nicht zu viel Personal, sondern das Ganze hat auch einen Improvisationscharakter. So ein bisschen dann vielleicht in der Hoffnung, es sei noch immer alles gut gegangen, und dass es nun in diesem Fall nicht gut gegangen ist, wissen wir alle.